Es ist der 24. September und wir sind noch da. Ganz, ganz ehrlich gesagt, wäre ich auch ein bisschen überrascht, wenn es anders wäre. Wir haben am 13. August zur Offenbarung 12 Predigt gehabt und haben dort ein bisschen aufgezeigt, wie das Sternbild, das gestern stattgefunden hat, übereinstimmt mit der Beschreibung von Offenbarung 12 und dass das Zeichen ist, dass etwas ganz Spezielles passiert. Ich weiß es ja nicht. Ich habe extra noch mal geschaut in die News überall heute Morgen. Es ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht ist schon etwas passiert, aber es ist mir nicht aufgefallen. In der Bibel steht ja immer wieder, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Für mich ist das ein Synonym dafür, dass wir keine Zeitrechnungen anstellen sollen. Es passiert sicher nicht dann, wenn wir am meisten damit rechnen. In der Offenbarung 16, heute geht es um die Offenbarung 16, geht es um die letzte von den siebener Reihen, um die Schale. Der Zeitraum, in dem Ziegel, Posaunen und Schalenplagen beschrieben werden, erstreckt sich bei allen drei, vom ersten Kommen bis zum zweiten Kommen von Jesus. Das ist die Art, wie wir die Offenbarung auslegen. Man kann es auch anders auslegen. Das ist eine Übereinstimmung mit den 3,5 Zeiten, den 42 Monaten oder den 1260 Tagen, die in der Bibel beschrieben werden, wo ebenfalls die ganze Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus beschrieben. Posaunen und Schalen sind dann nicht bloß Wiederholungen von den Siegeln, sondern beschreiben den gleichen Zeitraum, aber unter erweiterten Gesichtspunkten. Ist so ein Fortschritt erkennbar. All die Naturkatastrophen, Krieg, Christenverfolgung, Digitalisierung und okkulte Praktiken, die da und jetzt passieren, sind Realbezug zur Offenbarung. Das, was wir erleben, das ist das, was in der Offenbarung beschrieben worden ist. Und mit diesen Plagen, mit dieser letzten siebener Reihe befassen wir uns heute nicht ein weiteres Mal. Ich möchte das nicht ausmalen. Weil es sind viele ein bisschen eher düstere Bilder. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Bilder düsterer in der Offenbarung beschrieben sind, als dass sie sich anfühlen in der Realität. Wir befassen heute uns mit einer Aussage, die Jesus zwischen der 6. und 7. Schale gemacht hat. Es ist bei jeder 7. Reihe ist es so gewesen, dass zwischen der 6. und der 7. immer so eine Zäsur stattgefunden hat und da wieder. Es ist wieder so eine Zäsur. Und die Zäsur, die bringt auch zum Ausdruck, dass das Ganze, was auf dieser Welt passiert, dass sich das ein bisschen die Länge zieht. Es wird nicht einfach Schlag auf Schlag alles ablaufen. Und in dem Vers, Offenbarung 16, Vers 15, in der Zäsur zwischen der 6. und 7. Schale, steht folgender Vers. Der Herr spricht, siehe, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Glücklich ist, der wachsam auf mich wartet und seine Kleider anbehält, damit er nicht nackt gehen und sich schämen muss. Diese Sätze, die beziehen sich auf den sogenannten grossen Tag Gottes. Im Vers 14, Vers vorbeschrieben, als grossen Tag Gottes. Der Tag vom zweiten Kommen von Jesus, wenn Jesus wiederkommt auf die Welt. Wo Jesus darüber gesagt hat, ihr wisst weder Tag noch Stunde. Sehr oft wird das Ereignis in der Bibel auch als Tag des Herrn bezeichnet. Wenn euch das begegnet, Tag des Herrn, der Begriff Tag des Herrn, dann ist eben der Tag gemeint, wenn Jesus wiederkommt. Wenn steigt ein Dieb ins Haus ein? Vermutlich dann, wenn er die Bewohner im Tiefschlaf wähnt. Jesus wird nicht so überraschend kommen, weil er uns hinterhältig überlisten will. Dass ja niemand merkt und ja niemand parat ist. Das ist überhaupt nicht die Intention von dieser Aussage. Es wird sich nur für uns so anfühlen, wie ein Dieb in der Nacht. Für uns wird es sich anfühlen, wie ein Dieb in der Nacht. Aber nicht wegen der Hinterlist von Jesus oder so. Aber dann, wenn er kommt, werden es alle merken. es wird allen klar sein. Egal, was für eine Stellung, was für eine Beziehung zu Gott da ist, jeder wird es merken. Es steht in Matthäus 24, Vers 27, denn wenn der Menschensohn, das ist Jesus, kommt, wird es sein wie ein Blitz, der den ganzen Himmel erhält. Und es wird allen Menschen schlagartig klar sein, jetzt ist der Tag da. Es ist eben doch wahr gewesen. Dass Jesus Christus der Herr ist und es steht in der Bibel, dass sich jedes Knie beugen wird. Jedes Knie. Bildlich gesprochen ist der Dieb dann mit der Beute bereits entschwunden. Es ist zu spät. Wenn man dann nicht bereit ist. Was geschieht im Kontext zu dem grossen Tag Gottes? Johannes schreibt, ich lese die zwei Verse vorher noch vor und den Vers nachher. Und ich sah drei böse Geister, die wie Frösche aussahen. Das ist jetzt wieder Offenbarungssprache. Bildsprache, apokalyptische Bildsprache, wo mega düster und schlimm tönt. Aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten springen. Weil diese Dämonen Zeichen und Wunder taten, veranlassten sie alle Herrscher der Erde, sich an jenem großen Tag Gottes zum Kampf gegen den Allmächtigen zu sammeln. Dann kommt der Vers 15 und dann der Vers 16. Und die bösen Geister versammelten alle Herrscher und ihre Heere an einem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon genannt wird. Ich gehe davon aus, dass Harmagedon, dass das ein Begriff ist, der irgendwie geläufig ist. Vielleicht von Hollywood oder so. Oder wo auch immer. Vielleicht auch aus der Bibel. Harmagedon ist ein Bild von der Verwüstung, von der Katastrophe, von der Apokalypse, vom Weltuntergang. Was sieht der Johannes da? Der Johannes sieht aus den Mündern von dieser sogenannten, also für die, die jetzt immer da sind, die wissen von dieser imitierten Trinität, also von Drachen, Tieren und falschen Propheten, Dämonen rausschlüpfen, die ungehindert Könige von dieser ganzen Welt verführen. Nicht durch Gewalt, sondern durch Zeichen und Wunder und Lügen verführen sie die Machthaber von dieser Welt, um sie zum Kampf gegen Gott zu versammeln. Darum habe ich das einmal gesagt und ich glaube, nicht von allen gleich verstanden worden. Ich habe gesagt, Zeichen und Wunder sind nicht ein Zeichen vom Reich Gottes. Aber sie gehören auch zum Reich Gottes, selbstverständlich. Aber nur, wenn er irgendwo Zeichen und Wunder geschieht, heisst das noch lange nicht, dass es richtig und gut ist. Es kann genauso gut von der anderen Seite sein. Die Menschheit lässt sich gegen ihren einzigen Retter, gegen ihren Heiland zusammenbringen, gegen den, wo sie geliebt hat, bis in den Tod. Dafür ist wirklich fiese Verführung notwendig. Harmagedon. Harmagedon, wie gesagt, das ist so ein Bild von der Apokalypse, von dem Weltuntergang. Viele stellen sich den Weltuntergang darunter vor. Ganz wörtlich bedeutet Harmagedon, bedeutet Berg von Megiddo. Megiddo war eine Stadt im alten Israel. Die Geschichte berichtet von entscheidenden Schlachten, die in der Umgebung dieser Stadt ausgetragen worden sind. Manche davon sind auch in der Bibel erwähnt. Ich habe die Stelle im Ausdruck erwähnt, wo man beim Ausgang mitnehmen kann. Es ist der Ort, wo die Israeliten mehrere Schlachten gewonnen haben. Mit Megiddo Megiddo ist eine Assoziation verbunden, dass der Finden vom Volk Gottes ein kurzer Prozess gemacht wird. Allerdings kann sich Harmagedon nicht aufs geografische Gebiet in der Nähe von Megiddo beziehen. Denn zum einen gibt es dort keinen grossen Berg. Und zum anderen ist die Ebene, die Ebene von Jezreel, ist viel zu klein, als dass alle, die gegen Gott kämpfen, dort Platz finden. Stattdessen ist Harmagedon übertreibt zu verstehen. Es bezeichnet die Weltlage, in der sich die politischen Mächte letztes Mal vereint gegen Gottes Herrschaft stellen werden. Das korrespondiert natürlich wieder mit der Offenbarung 13 und so, wo wir es gehabt haben vor ein paar Wochen, von dem ganzen antichristlichen System. wenn das antichristliche System steht, wenn die Weltmächte wirklich gegen Gott sich verbunden haben, dann wird auch Harmagedon irgendwo stattfinden. Siehe, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Glücklich ist der, der wachsam auf mich wartet und seine Kleider anbehält, damit er nicht nackt gehen und sich schämen muss. Der Abschnitt, der Vers, der fordert uns dreifach raus. Das erste ist siehe. Das Wort siehe. Er fordert uns raus. Er fordert uns raus mitten, ich bin beschrieben von diesen sieben Schalen, zu sehen. Siehe. Wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Menschen, die mit Gott leben, sollen Menschen sein, die sich für die Welt interessieren, die sehen. Nicht weltabgewandt leben. Wenn in der Welt die Sachen passieren, die Digitalisierung fortschreitet, Naturkatastrophen, Krieg und Christenverfolgung zunehmen, wenn der Kampf um den Tempelberg tobt in Jerusalem, dann gilt es, das Zeichen der Zeit zu kennen und die Bereitschaft zu erstellen. Das sagt der Text. Das ist die Botschaft von dem Text. Die Offenbarung fordert uns aus, Zeichen der Zeit zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten. Es gibt ein schönes Wort, ich weiß, es ist ein Fremdwort, aber es ist ein schönes Wort. Das heisst antizipieren. Antizipieren, das ist ein wichtiges Wort im Sport beispielsweise. Es ist ganz wichtig, dass beispielsweise ein Fußballer gut antizipiert, den nächsten Spielzug voraussieht, Spiel lesen kann, um sich einen entscheidenden Vorteil im Duell gegen den Gegenspieler zu verschaffen. Auch ebenfalls im Strassenverkehr ist es extrem wichtig, dass man antizipiert, dass man voraussieht, was könnte passieren, wenn einer allenfalls reinfährt in seine Fahrbahn. Wenn du gut antizipierst, dann kannst du allenfalls einen Unfall vermeiden. Und in dem Sinn dient die Offenbarung dazu, dass wir antizipieren können mit dieser Welt, was passiert. Und dass wir die richtigen Massnahmen einleiten können. Der Leser von der Offenbarung ist ein Segen verheißen. Worin besteht denn der Segen? Warum sollen alle gesegnet sein, die die Offenbarung lesen? Wir empfinden oft das Gegenteil. Wir finden, das ist eher so eine Last, die man sich aufleitet. Aber es heisst zweimal, man soll gesegnet sein. Wohl darin, dass wir uns am Weltgeschehen nicht wundreiben, sondern antizipieren. Das ist der Segen, wo sich darin zeigen soll, dass wir wach und bekleidet sind. Das wäre antizipieren, wach und bekleidet sein. Ich habe diese Woche wieder eine Geschichte gehört von einem Menschen, über einen Menschen, der sagt, ich kann den Gott nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass es einen Gott gibt, der so viel Schlimmes zulässt auf dieser Welt. Das ist auch eine Art, wie man reagiert auf das, was so passiert. Aber wenn man die Offenbarung versteht, dann merkt man, aha, es muss ja passieren. Es werden Sachen passieren, die uns nicht gefallen. Aber das ist zu unserem Segen. Damit wir antizipieren. Siehe. Das erste. Zweite, wachsam sein. Wir sollen wachsam sein. Meine Nichte hat 7 Monate in England bei einer Familie verbracht, die sich vegan ernährt hat. Als Folge davon hat sie sich bald sehr müde und schläfrig gefühlt. Ihr wisst ja, was ich sagen will. Ein gutes Stück Fleisch ist sicher nicht zu verachten. Aber es geht mir nicht wirklich um das. Die Herausforderung von einer veganen Ernährung sehe, kann ich mir sagen lassen, dass der Körper genug Eiweiß bekommt, oder? Beispielsweise durch Hülsenfrüchte, aber das haben die Engländer natürlich auch nicht gemacht. Und so hat der Körper Mangelscheinungen gezeigt und sie war müde und schlapp. Wenn wir geistlich wach bleiben wollen, müssen wir uns ausgewogen ernähren. Wir brauchen Eiweiß. Nicht nur Eiweiß, aber auch Eiweiß. Es reicht auch nicht, wenn wir uns am Sonntag hier ankommen und uns vorlesen, um dann während der Woche zu darben. Versteht ihr, was ich meine? Das führt unweigerlich zu Mangelerscheinungen und Müdigkeit. Einer von unseren Werten, unserem Leitbild von der Seetalkirche lautet, im gleichen Maß wie die Verkündigung des Wortes Gottes fördern wir die eigenständige Ernährung als Gottes Wort und die Umsetzung des Wortes Gottes im Alltag. Das wäre so eine ausgewogene Ernährung. Dass man unter der Woche die Bibel liest. Ich sage immer, das ist so ein bisschen mein Motto, ich bin nicht da, um die Gemeinde zu ernähren, sondern um die Gemeinde hungrig zu machen. Ich hoffe, dass ihr hungrig rausgeht. Das wäre das Ziel. Vor ein paar Wochen war der Timon noch im Bett, das ist unser Sohn, 14-jährig, wo der Rest der Familie bereits aus dem Haus war. Die Ruhe im Haus hat Timon bis am 10 Uhr schlafen lassen. Die Leonie ist vor einigen Monaten in einer ähnlichen Situation, hat sie mal bis am Mittag geschlafen. Einfach weil sie so ruhig war im Haus. Wäre jemand im Haus gewesen, von uns, dann hätten wir einen Weckdienst übernommen. Wir brauchen Gemeinschaft, um geistlich wach zu bleiben. Wir brauchen einander. Wenn wir im Leben mit Jesus allein unterwegs sind, werden wir schläfrig. Wir brauchen Leute, die nahe genug dran sind an unserem Leben, um uns aufzuwecken. Und ich frage dich heute Morgen, hast du anderen Menschen ein Mandat gegeben im Leben, dich aufzuwecken, dich zu ermutigen oder bei Bedarf zu ermahnen? Gibt es Menschen in deinem Haus, die dein Verschlafen bemerken würden und eingreifen? Liebe Leute, wir brauchen Gemeinschaft. Das ist nicht eine Erfindung von einem Marketing-System, von einer Freikirche oder so irgendetwas. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen einander, um wach zu bleiben. Christsein geht nicht alleine. Am 7. Oktober ist es wieder soweit. Es geht in den Süden in die Ferien. Noch 44 andere auch. Und noch viel mehr vielleicht, aber schon noch Ferien. In der Toskana sind angesagt. Und um den Stau am Gotthard zu vermeiden und Milano auch ein bisschen zum Gehen, fahren wir jeweils Nacht, oder? Also wir machen das so. Selbst wenn ich gut ausgeruht bin und starte, übermannt mich manchmal nach ein paar Stunden Müdigkeit. Im Kampf gegen den Schlaf öffne ich zwischendurch mal das Fenster und kneife mich in die Wangen. Das nützt tatsächlich. Frischluft und Schmerz halten wach. Habt ihr das auch schon gemerkt? Gerade die Offenbarung ist für viele Christen eine grosse Herausforderung, weil schmerzvolle Erfahrungen prophezeit werden. Durch schwierige Zeiten im Leben lernen wir, haben wir das letzte Mal gehört, Schlüsselqualifikation Geduld. Aber ein wichtiger Nebeneffekt davon ist, dass uns Gott dadurch liebevoll kneifen will. Gerade durch Sachen, die manchmal schmerzvoll sind, die leidvoll sind in unserem Leben. Das sind so Momente, wo Gott uns kneift. Dass wir wach bleiben. Geistlich wach bleiben. Lassen wir uns doch durch die Berichte, die wir immer wieder lesen, in der Tageszeitung oder in der Tagesschau sehen, wach kneifen. Wir sind alle Teil von einer materialistisch gesinnten Gesellschaft. Unsere Aufmerksamkeit wird in sehr hohem Maß von Besitz, von Konsum, von Gesundheit, von Genügen und Selbstverwirklichung in Beschlag genommen. Und das ist ein grosser Unterschied zu den Menschen, die die ersten Adressaten der Offenbarung sind. In Offenbarung 13, im grossen Kapitel über den Antichrist, wird die Kirche vom 1. Jahrhundert mit folgenden Worten ermutigt und erbaut. Und jetzt müsst ihr das mal hören. Und kannst du mir nachher sagen, ob das für dich auch eine Ermutigung und eine Erbauung ist? Wenn du ins Gefängnis kommen sollst, dann kommst du eben ins Gefängnis. Wenn du grausam getötet werden sollst, dann wirst du eben grausam getötet. Bist einfach geduldig und glaub. Ist das eine Ermutigung für dich? Okay. Würde man nicht eher sagen, meine einzige Hoffnung ist, all dem zu entkommen, damit ich mein Leben wieder verwirklichen kann? Der springende Punkt ist, dass die Offenbarung eben nicht an materialistisch gesinnte Empfänger adressiert ist. Und dort haben wir, glaube ich, eine riesige Distanz, wenn wir so die Offenbarung, wenn wir so anders denken. Materialismus macht schläfrig und bringt uns in Gefahr, dass wir Nebensächlichkeiten, dass uns Nebensächlichkeiten den Blick auf die Hauptsache verstellen. Als das Volk Israel kurz vor dem Besitznahme vom gelobten Land gestanden ist, sind sie von Gott ermahnt worden. Ihr könnt mitlesen. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und in eure Schaf-, Ziegen- und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich, werdet nicht materialistisch. Und vergesst nicht den Herrn, schlafe nicht ein, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das ist die Gefahr von einem Leben in der westlichen Gesellschaft im Wohlstand. Üppigkeit macht schläfrig. Darum brauchen viele Menschen nach dem Mittagessen einen Powernap. Wir befinden uns wie ein Notebook im Tiefschlaf und reagieren kaum auf den Impuls der geistlichen Tastatur. Es rücken so viele materielle Sachen im Mittelpunkt. Unsere volle Konzentration ist dadurch gefordert, die Bälle im Spiel zu halten. Dass die wirklich wichtigen Sachen wir aus dem Fokus verlieren. Nicht umsonst hat Jesus in einer Rede zum Thema Geld gesagt, dass niemand zwei Herren dienen kann. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Der Mammon, das ist der Geist hinter dem Geld, vom Materialismus. Materialistisch gesinnt, die Menschen stehen in der Gefahr, dass sie von unwesentlichen Sachen so in Anspruch genommen werden, dass sie die wirklich Wichtigen nicht sehen. Es braucht einen besonderen Kraftakt unsererseits in der westlichen Gesellschaft, um unsere Aufmerksamkeit auf die relevanten Sachen zu legen. So wie die Offenbarung von Gebet, Lobpreis und dem Blick in den Thronsaal rhythmisiert wird, wo wir letzten Sonntag gehört haben von Michael, so soll auch unser Lebensalltag sein. Die Mönche haben die Institution der Stundengebet entwickelt. Das hat ihnen geholfen, immer das Wesentliche in den Fokus zu nehmen. Wir brauchen viel Zeit, indem wir Gott unsere Aufmerksamkeit schenken, damit uns das Grosse gross und das Kleine klein erscheint. Wir alle, wir brauchen ein Dispositiv, wir brauchen einen Handlungsplan, wir brauchen ein Konzept in unserem Leben, das uns hilft, wach zu bleiben. Ernähr dich ausgewogen. Mach wieder mal eine Grillparty. Nein, das meine ich jetzt wirklich nicht. Aber gleich, das ist auch wichtig. Das ist vor allem für die Gemeinschaft wichtig. Gib Menschen ein Mandat, dich wach zu halten. Lass dich kneifen und übe dich darin, dein Augenmerk aufs Wichtige zu richten. Das ist die zweite Aussage, sie bleibt wach. Und die dritte ist, behalte Kleider an. Jetzt lasse ich euch ganz tief in mein Seelenleben blicken. Manchmal habe ich so beklemmende Träume. Ich habe mir niemandem Teil, vielleicht sagst du, du musst unbedingt zum Psychiater oder so. Aber vielleicht sagst du, das habe ich auch schon gehabt, das kenne ich. Dann bin ich manchmal so, dann verwache ich irgendwie, ich weiß, in einer Gruppe von Leuten und merke, ich habe keine Kleider an. Spinne ich? Oder ich kann allenfalls bekannt vor, ich weiß es nicht. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Und dann gibt es so ganz so beklemmendes Gefühl, ich versuche mit dem ganzen Körper irgendwie so ein bisschen die Schamteile so ein bisschen zu abdecken. Und es ist mega peinlich und beklemmend, die Situation. Wir haben mega froh, wenn ich verwache. Und ich glaube, so peinlich ist es, wenn man vom Dieb überrascht, vom Schlaf vorspringt und nackt dasteht. Es ist so peinlich, so beklemmend wird sein, wenn Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt und wir nicht bereit sind. Also ich hoffe, du hast das Gefühl, das beklemmende Gefühl kennst du vielleicht in einer anderen Situation. Ich finde das ein ganz schlimmes Gefühl. So wird es sein, wenn wir nicht bereit sind. Wenn der Dieb in der Nacht kommt, wenn wir nicht wach sind und die Kleider nicht anhaben. Mega schlimm. Das Abhalten der Kleider ist weitgehend ein Bild und eine Bekräftigung fürs Wachen. Wir wissen zwar nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen aber, dass er kommt. Darum gilt es, zu sehen, zu wachen und immer bereit zu sein. Das Bild vom Kleid hat in der Bibel noch eine zusätzliche Botschaft. Der Gemeinde in Sardes wird gesagt, wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Und der verlorene Sohn, zu seinem Vater zurückkehrt, hat er ein neues Kleid bekommen. Ein Zeichen, ein Kleid von der Gerechtigkeit. Und da gibt es ein Gleichnis in der Bibel von einem Hochzeitsfest, wo es Leute dabei gehabt haben, die kein Hochzeitskleid gehabt haben. Die mussten wieder raus. Wir brauchen das Kleid von der Gerechtigkeit, damit wir dann, wenn Jesus wiederkommt, und die Hochzeit stattfindet mit Jesus und seiner Braut, wo die Menschen dazugehören, wo Jesus persönlich kennen, dann brauchen wir das Kleid. Hast du das Kleid schon empfangen? Es ist das Geschenk, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Es ist nicht möglich zu sagen, bei welchen von diesen sieben Schalen wir aktuell stehen. Viele Anzeichen weisen darauf hin, dass die Schlacht von Harmagedon nicht mehr allzu weit weg ist. Unsere Herausforderung besteht darin, zu sehen, zu wachen und bekleidet zu sein. Dazu soll die Predigt dich herausfordern. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, für die Offenbarung. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns durch die Offenbarung hilfst, zu antizipieren, die richtigen Massnahmen zu ergreifen, ein Dispositiv zu erstellen in unserem Leben, das uns hilft, bereit zu sein, an dem Tag, wo du wiederkommst. Ich danke dir, dass du wiederkommst, dass du auf die Welt kommst, dass du eine neue Welt schaffst. Zusammen mit den Menschen, die du persönlich kennst. Zusammen mit den Menschen, die das Kleid von der Gerechtigkeit haben und das Buch vom Leben eingetragen sind. Herr, wir freuen uns darauf. Danke, dass dein Wort zuverlässig ist und wahr ist. Dass es passieren wird. Danke, dürfen wir dir jetzt einmal Lob und Preis geben durch den Lobpreis. Schenk, dass da ein Moment aber nochmal darf sein, wo Großes groß und Kleines klein wird. Wo wir die Hauptsache in den Fokus nehmen. Amen.